Richard David Precht ist ein deutscher Philosoph und Publizist. Er ist Honorarprofessor für Philosophie an der Leuphana-Universität Lüneburg und Honorarprofessor für Philosophie und Ästhetik an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Nicht erst seit Bestehen seiner Fernsehsendung Precht ist Richard David Precht in den Medien mit eigenen Stellungnahmen zu aktuellen politischen Themen präsent. Auch in Vorträgen und Büchern nimmt er sich sowohl philosophischer Themen als auch politischer Gegenwarts- und Zukunftsfragen mit beachtlicher Resonanz an. Jäger, Hirten, Kritiker ist der Titel seines neuen Buches. Untertitel: Eine Utopie für die digitale Gesellschaft. Er schreibt darin über das Ende der Leistungsgesellschaft, wie wir sie kannten. Ende der 210er Jahre gehört Deutschland immer noch zu den reichsten Ländern der Welt. Die Arbeitslosenquote ist gering, es herrscht Fachkräftemangel. Aber wenn alles automatisiert ist, wovon werden die Menschen dann leben? Zitat: Die Verwaltungen bauen tausende Mitarbeiterstellen ab in den Ämtern oder Krankenhäusern. Versicherungen und Banken entlassen ihre Leute in Scharen. Wer oder was fängt sie auf? Die Frage beschäftigt öffentliche und private Forschungsinstitute. Sie wird auf dem Weltwirtschaftsforum heiß diskutiert. Nur in der großen Politik scheint sie nicht angekommen zu sein. Vollbeschäftigung nannte Angela Merkel ihr Ziel bis 2025. Nie war Realitätsverlust in der Bundesrepublik größer. Zum Problem wird Technologie also nicht schlichtweg dadurch, dass sie Lohnberufe ersetzt, sondern vor allem dann, wenn sie unkontrolliert und zu unsittlichen Zwecken angewendet wird. Erschreckenderweise ist dies bei derzeit mächtigen Geschäftsmodellen leider oft der Fall. Die Informatiker, Programmierer und Netzwerkdesigner der Gegenwart arbeiten nicht an einer besseren Zukunft, sondern für den Gewinn weniger gegen unser Leben und Zusammenleben, ohne jede demokratische Legitimation. Das größere Thema ist daher ein anderes. Wann und wie kommt das bedingungslose Grundeinkommen? Ein festes Mindesteinkommen, das zum Leben reicht? Für die Idee begeistern sich unterschiedliche Gemüter. Doch die Motive sind nicht immer dieselben. Für das Silicon Valley steht fest, dass die Daten von Armen nichts wert sind. An wen soll man sie verkaufen, wenn diese sich die angebotenen Produkte nicht leisten können? Die Datenökonomie hat kein Interesse an kollektiver Verarmung. Sie bedroht ihr Geschäftsmodell. Andere sorgen sich um Altersarmut, wachsende Proteste, soziale Unruhen und bürgerkriegsähnliche Zustände, wenn Millionen auf Sozialhilfeniveau herabsinken. Und wiederum andere, wie Varoufakis, sehen das Grundeinkommen als Mittel grundlegender Partizipation und Umverteilung, vielleicht sogar als Instrument eines Systemwechsels. Ein Gedanke, den bereits der französische Sozialphilosoph André Gorz vorausgedacht hat. Dass eine neue Form der Grundsicherung im Zeitalter von immer weniger Erwerbsarbeit kommen muss, darauf kann man sich schnell einigen. Wie sollen denn im Zeitalter von immer weniger Erwerbstätigen diese den Sozialstaat finanzieren? Das funktioniert nicht einmal beim bestehenden Sozialsystem, denn auch das bricht zusammen, wenn steuerbefreite Computer und Roboter zu Millionen Tätigkeiten erledigen, die früher Menschen gemacht haben. Erst wenn man verstanden hat, dass das Zeitalter flächendeckender Erwerbsarbeit mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zu Ende geht, versteht man die Lage. Nun kommt ein Zitat, das zu hinterfragen ist. Für diese neue Situation aber enthält die alte Idee der negativen Einkommensteuer keine Lösung. Brecht führt sein Ablehnen der negativen Einkommensteuer darauf zurück, dass seine ehemaligen Erfinder nur 1.000 Euro ansetzen, was zum Teil unter dem Hartz-IV-Satz liegt. Das ist aber kein nachzuvollziehender Grund, da er selbst in der Folge für sein Modell 1.500 Euro nennt. Brecht erklärt zunächst Finanzierungsmittel für seinen Vorschlag. Dabei denkt er zunächst an die Finanztransaktionssteuer. Börsengeschäfte erfolgen fast vollständig am Fiskus vorbei, im Gegensatz zur Mehrwertsteuer auf alle anderen Produkte. An der Schweiz versucht er sich zu orientieren, doch ohne Rücksicht darauf, dass es dort ganz andere Voraussetzungen gibt. Er schreibt: Erhebt man auf jeden Geldtransfer eine Mikrosteuer von 0,05%, wäre für die Schweiz ein Grundeinkommen von 2.500 Franken finanziert. Für den Normalbürger hätten solche Steuern so gut wie keine spürbaren Konsequenzen, denn 90% der Summe stammen aus der Finanzwirtschaft, insbesondere aus dem Hochfrequenzhandel. In Deutschland sieht es aber ganz anders aus. Wir zitieren Dirk Müller. Eine Finanztransaktionssteuer mit einem Steuersatz von 0,05% könnte in Deutschland bis zu 40 Milliarden Euro einnehmen, rechnen Experten. Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung könnte allein Deutschland jährliche Erlöse von bis zu 45 Milliarden Euro durch die Finanztransaktionssteuer einnehmen. Sie wird vor allem deshalb diskutiert, um zu verhindern, dass Spekulationen sich mehr lohnen als Investitionen in die Realwirtschaft. Angesichts des enormen Volumens heutiger Finanzspekulationen eine völlig realistische Befürchtung. Auf diese Einnahmen dürfen wir nicht verzichten. Aber sie finanziert in keiner Weise ein Grundeinkommen für alle. Würden 85 Millionen Deutsche 1.500 Euro Grundeinkommen monatlich bekommen, so wären das schon mehr als 128 Milliarden pro Monat, also 1,5 Billionen pro Jahr. Das entspricht einem mehrfachen Bundeshaushalt. Es ist also in Deutschland nicht machbar. Aber das ist noch nicht mal das Hauptproblem. Der Denkfehler ist ein ganz anderer. Lassen wir mal beiseite, dass Brecht es nicht so gravierend findet, dass dann auch die Millionäre und Milliardäre das Grundeinkommen beziehen würden. So ist die Katastrophe doch die, dass die 16,9 Millionen Deutschen, die an der Armutsgrenze oder darunter leben, eben nur diese 1.500 Euro bekämen, während alle Normalverdiener, also die Mehrheit, zusätzlich zum Gehalt das Grundeinkommen beziehen würde. Die könnten sich freuen, aber die Schere zu denen, die bisher schon zu wenig hatten, würde dann so groß, dass man sie gar nicht mehr überwinden könnte. Dieses für Normalverdiener zusätzliche Geld würde natürlich zum großen Teil in den Konsum fließen, eine Inflation hervorrufen und die eigentlich Bedürftigen wären ärmer als zuvor. Das Geld würde nicht mehr zum Leben reichen. Die negative Einkommensteuer in angemessener Höhe ist folglich die Lösung des Armutsproblems. Ob dann etwas dazu verdient werden darf, würde ich erst nach der Einführung und Erfahrung entwickeln, da es immer noch menschliche Arbeit brauchen wird in Bildung, Gesundheit, Pflege, Kunst, Handwerk etc. Es muss also noch genügend Menschen geben, die einer Erwerbsarbeit nachgehen wollen. Allerdings gehört auch an den technischen Fortschritt denkend dazu eine drastische Arbeitszeitverkürzung. So viel in Kurzform zur eigenen Einschätzung der Lage, um diesem Denkfehler zu begegnen. Alles, was ich von Brecht bisher hörte, fand ich sehr klug durchdacht. Schade, dass er in dieser Frage so daneben liegt. Umso wichtiger fand ich diese Erläuterung. Sein Buch beinhaltet andere wichtige Inhalte. Beispielsweise lässt uns die Zukunft, die Brecht beschreibt, die Haare zu Berge stehen. Wird das so sein, wenn wir die künstliche Intelligenz nicht einer Ethik unterordnen? Aber können wir das? Der Palo Alto-Kapitalismus regiert die Welt, heißt das Kapitel, aus dem wir einige Zitate vorstellen. Deutschland im Jahr 2040. Kinder, die 2018 geboren wurden, sind nun junge Erwachsene. Sie leben nicht mehr in einer Welt aus Versuch und Irrtum, Wagnis und Erfahrung. Sie leben in einer Matrix aus Daten, die ihnen sagt, was gut für sie ist. Wenn sie erwachsen, erscheint ihnen ein täuschend echtes Hologramm einer bezaubernden Frau oder eines schönen Mannes. Sie verraten, wie man geschlafen hat, was man geträumt hat und warum. Sie kennen den Blutzuckerspiegel, die Herz-Kreislauf-Daten und den Hormonzustand ihres Gegenübers. Sie empfehlen uns unseren Tagesablauf und besorgen uns dazu genau jene Produkte, nach denen es uns heute begehren wird. Unser Leben kann gar nicht mehr gelingen. Google, Facebook und Co. haben uns von der Diktatur der Freiheit befreit. Man betonte die Freiheit und Gleichheit aller Menschen und verwies auf die Erklärung der Menschenrechte. Und den angemessenen Gebrauch der Freiheit sah man mit Kant darin, seine Urteilskraft einzusetzen. Im fortgeschrittenen 21. Jahrhundert kann davon keine Rede mehr sein oder nur in Sonntagsreden. Man hat Autonomie gegen Bequemlichkeit getauscht, Freiheit gegen Komfort und Abwägung gegen Glück. Das Menschenbild der Aufklärung findet in der schönen neuen Digitalwelt der Überwachungsorgane und Digitalclouds einfach keinen Platz mehr. Wenige Menschen sagen Computern, was sie tun sollen. Viele tun das, was Computer ihnen sagen. Und noch mehr arbeiten gar nicht mehr. Sehr viele Tätigkeiten, die früher Fertigkeiten voraussetzten, müssen nicht mehr selbst geleistet werden. Die Folge ist eine historisch beispiellose Rückentwicklung von handwerklichem Können. Orientierungsvermögen und Bildung. Die Menschen haben verlernt, Auto zu fahren, Karten zu lesen, sich allein in der Welt zurechtzufinden. Sie müssen sich nichts mehr merken, weil elektronische Geräte uns an alles erinnern und speichern immer weniger Wissen über die Welt, weil Geräte dies für uns übernehmen. Die meisten Menschen sind wieder zu Kleinkindern geworden in ihrem Wissen über die Welt, ihrer Abhängigkeit von technischer Fürsorge und ihrem mangelnden Lebensmut ohne Hilfsgerät oder bald einem Chip im Kopf, das Haus zu verlassen. Und weiter. Die durch fiktionalisierte Gesellschaft lässt Elend, Armut und Umweltkatastrophen als Informationen unter anderem erscheinen. Eine Wischbewegung weiter wird es wieder bunt und lustig. Die Hunderttausende von Toten, die jedes Jahr an den Grenzen der privilegierten Welt erschossen werden, weil auch sie ins grundversorgte digitale Nirvana drängen, sind bekannt, kommen aber im moralischen Bewusstsein so wenig vor wie etwa im Jahr 2018 die Gräuel der industriellen Tierhaltung. Nicht schön, aber es geht wohl nicht anders. Der intelligenteste Teil der Menschheit kann da nicht mitmachen. Wir brauchen also dringend moralische Bestimmungen, die der digitalen Entwicklung die Stirn bieten. Auch für Brecht ist die Digitalisierung eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die dringend der politischen Gestaltung bedarf. Wenn die Politik nicht schnell genug handle, sieht Brecht die genannten düsteren Zukunftsszenarien eine auf Effizienzgewinn und Monopolisierung ausgerichtete Gesellschaft bei gleichzeitiger Massenarbeitslosigkeit. Dagegen ist Brechts Utopie eine Welt ohne Lohnarbeit. Die Maschinen arbeiten, die Arbeiter singen. Er zitiert Oscar Wilde. Produktiver Individualismus ist, wo die Kultur bestimmt und nicht entfremdete Lohnarbeit. Er träumt für das Ende der Lohnarbeit durch Automation, denn nur die freie Zeit ermöglicht es den Menschen, sich zu vervollkommnen. Weitere Kapitel handeln von Sinn, Glück, von Reiz des Unvorhergesehenen, von Regeln für die Menschlichkeit und vom Abschied vom Monetozän. Diese Hoffnung beschreibt der Philosoph Brecht mit dem Gegenteil der vorigen Horrorszene. Wo wollen wir hin? Die Gesellschaft der Zukunft ist eine Gesellschaft freier, selbstbestimmter Menschen. Eine Gesellschaft von Menschen, die sich an den vielen kleinen Dingen des Lebens erfreuen und ihnen Sinn abgewinnen. Egal, ob sie als Jäger nach neuen, ungekannten Erlebnissen suchen, sich als Hirten um ihre Angehörigen, Freunde und die Hilfsbedürftigen kümmern oder als Kritiker die Gesellschaft überdenken und weiterdenken. Ganz gleich, ob man seinen Garten bestellt, ein Großprojekt managt, seine Mitmenschen ermuntert und aufheitert, sich um ihre Psyche oder ihren Körper kümmert. Das Leben bietet mehr Würde, mehr Freiheit und Entfaltungsmöglichkeiten, als es das heute tut. Gelebt von verantwortungsvollen Menschen, die ihre echten Bedürfnisse von eingeredetem Bedarf unterscheiden können und die alles tun, um nicht auf Kosten zukünftiger Generationen zu leben. Die Medizin hat sich weiter verbessert, die Lebenserwartung steigt, der stinkende Verkehr in den Städten ist einem lautlosen Gleiten gewichen. Mehr Pflanzen, mehr Grün, mehr Ruhe, Stille und Kontemplation haben Einzug in diese Lebenswelt gehalten, während im Hintergrund nimmer müde, intelligente Maschinen den Volkswohlstand erwirtschaften. Die Hektik und der Stress der Arbeitswelt sind auf ganz leise surrende Maschinen übergegangen. Dies, aber auch über die neue Problematik, kann man weiterlesen in Jäger, Hirten, Kritiker von Richard David Brecht. Erschienen bei Goldmann. Das Buch ist auch als E-Book erhältlich.